Montag früh, 11. September. Erfurt, Tagebucheintrag. Eben habe ich im Radio die Nachrichten gehört. Seit dieser Nacht hat Ungarn die Grenzen für die DDR-Bürger in den Westen geöffnet. Etwa 60.000 sind in Ungarn und davon sind heute Nacht etwa 10.000 in den Westen geflüchtet. Die Grenze bleibt weiterhin offen. Zum ersten Mal hatte ich wirklich das Gefühl, auf einem sinkenden Schiff zu sein, als ich das eben hörte.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Das Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
Heutzutage, dann fliegen sie zum Mond und überall, aber ja, ändert sich alles.
Young and Free. True Stories übers Jungsein in der DDR und heute. Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei der nächsten Geschichte unserer zweiten Staffel von Young and Free. Jung und frei sein in der DDR. Das ist der Podcast über junge Menschen in der DDR-Diktatur und eben ihrem Weg auf der Suche nach Freiheit. Mein Name ist Florian Prokop und ich freue mich sehr auf die Geschichte, die wir euch jetzt in den nächsten drei Folgen erzählen werden. Das ist die Geschichte von Angela. Und darin geht es auch um die Frage, welche Rolle eigentlich die Kirche in der DDR gespielt hat.
Angela sieht ungeduldig durchs Fenster auf die Straße vor dem Haus, in dem sie momentan in Berlin wohnt. Nichts rührt sich da draußen. Dabei fühlt es sich an, als würde gerade so viel passieren. Während sie hier ganz ruhig sitzt, schießen wirre Gedanken durch ihren Kopf. Angela öffnet das Fenster, riecht hinaus in die Herbstluft. Alles ist wie elektrisiert. Aber die kühle Brise tut ihr gut. Sie merkt, wie sie die Gedankenfetzen in klare Bahnen lenken kann. Sie greift nach ihrem Tagebuch. Dienstag, 3. Oktober 1989. Mittags. Berlin. Tagebucheintrag. Mein Gott, jetzt geht es schlimm los. Vor einigen Minuten wurde gemeldet, dass die Grenzen in die Tschechoslowakei zugemacht worden sind. In der Prager Botschaft sind, nachdem Sonntagnacht 6.000 Menschen in den Westen ausreisen durften, nun schon wieder 4.500 Leute. Gestern war in Leipzig eine Demo mit 15.000 bis 20.000 Leuten. Sie legt den Stift zur Seite. Angespannt geht sie auf und ab. 20.000 Menschen. Sie kann sich nicht erinnern, jemals so viele Menschen auf der Straße gesehen zu haben. Die protestieren. In der DDR. In dieser Diktatur. In Angelas Anspannung mischt sich ein Gefühl der Hoffnung. Was, wenn sich jetzt wirklich etwas verändert? Wenn es möglich ist, in Freiheit zu leben, zu reisen, frei zu wählen, die eigene Meinung zu sagen. Angela will nicht wie viele andere in den Westen flüchten. Sie will hier, in der DDR, etwas verändern. Sie beugt sich wieder über ihr Tagebuch. Sonntag war ein Treffen hier von Demokratie Jetzt, bei dem Theologen zusammenkamen. Ganz Alt-Pankow wurde abgesperrt. Es gab Hausarrest und Verhaftungen. Bischof Fork wurde nicht in die Kirche gelassen von der Stasi. Dafür rollten die ganze Nacht Panzer und Raketentransporter durch die Stadt zur Vorbereitung auf die große Militärdemo am Samstag. Die Montagsdemonstration in Leipzig gestern begann in der Nikolaikirche. Dort haben sich über 2000 Menschen zum Friedensgebet zusammengefunden. Angela geht auch oft zu solchen Friedensgebeten hier in Berlin. Sie machen ihr Hoffnung. Immer mehr Menschen schließen sich an und wollen friedlich für eine Veränderung einstehen. Aber jetzt steht auch bald die 40-Jahr-Feier der DDR an. Dafür werden Panzer nach Berlin gebracht, für eine Militärparade. Das macht Angela Angst. Sie notiert in ihr Tagebuch: Ich werde unbedingt in Berlin bleiben an diesem Tag. Wenn die Grenze zur Tschechoslowakei zu ist, muss ich sowieso im Land bleiben. Wir sind nun wirklich total eingesperrt. Angela spürt, sie will etwas tun. Nein, sie muss etwas tun. Aber sie weiß auch, wie das DDR-Regime mit Leuten umgeht, die sich auflehnen. Ihre Freunde wurden einmal festgenommen, weil sie kritische Flugblätter verteilt haben. Sie mussten dafür sogar ins Gefängnis. Genau wie ihr Vater. Das war aber vor Angelas Geburt. Jetzt, im Oktober 1989, fühlt sich die Situation für Angela zwar bedrohlich an, aber nicht hoffnungslos. Da ist etwas in der Luft, Der Beginn von etwas Neuem. Angela trifft eine Entscheidung.
Mit der Grenzschließung am 3. Oktober habe ich gedacht, jetzt muss ich irgendwie was tun.
Dienstag, 3. Oktober 1989. Berlin. Abends. Tagebucheintrag. Ich habe mich zu etwas entschlossen, was mein Leben verändern wird für einige Zeit.
Was ihr gerade zu Anfang gehört habt, das waren Auszüge aus dem echten Tagebuch von Angela Kunze-Ballküffner. Das ist unsere Zeitzeugin und die Hauptfigur der Geschichte der nächsten drei Folgen. Ihr habt also Texte gehört, die Angela 1989 wirklich aufgeschrieben hat. Angela hat sich entschlossen, etwas zu machen, das ihr Leben komplett verändern wird. Im Oktober 1989. Da ist die DDR auch gerade in einer echt krassen Situation. Hören wir auch gleich mehr zu, aber vorher erstmal, wer ist Angela überhaupt? Das weiß natürlich die Fachfrau, die das Zeitzeuginnengespräch geführt hat, das als Grundlage auch für diese Geschichte dient, die Historikerin Janine Funke. Janine, sag uns doch mal, wer ist Angela?
Angela Kunze-Ballküffner ist heute 59 Jahre alt. Im Oktober 1989 ist sie 25 Jahre alt und Mitbegründerin der Gruppe Demokratischer Aufbruch. Diese Gruppe setzt sich seit August 1989 für demokratische Reformen in der DDR ein. Die Gruppe bestand vor allem aus Mitgliedern der Kirche und Angela selbst ist evangelische Christin. Sie hat drei Geschwister und ihr Vater hat als Pfarrer gearbeitet.
Okay, nachdem das geklärt ist, springen wir mal in diese Zeit hinein. Wir befinden uns also am 3. Oktober 1989. In so ein paar Tagen, also am 7. Oktober, plant das DDR-Regime große Feierlichkeiten in Berlin und im ganzen Land. Die DDR wird nämlich 40 Jahre alt. Und für viele Menschen im Land ist das aber eigentlich gar kein Anlass zum Feiern. 40 Jahre, in denen die Menschen in einer Diktatur leben. Einer Diktatur mit einem ziemlich ausgeklügelten Überwachungsapparat durch die Stasi, also dem Ministerium für Staatssicherheit. Über die Stasi haben wir auch in Staffel 1 schon viel gesprochen. Und 1989, da hatte die Stasi mit über 90.000 hauptamtlichen MitarbeiterInnen einen der größten Geheimdienste der Welt. Und da sind die ganzen inoffiziellen MitarbeiterInnen noch gar nicht eingerechnet. Bei den Menschen im Land ist der Wunsch nach freien Wahlen, nach Reisefreiheit, Pressefreiheit und eben auch nach Wiedervereinigung so groß, dass immer mehr Menschen auf die Straße gehen und genau dafür demonstrieren. Das bedeutet, das Regime verliert jeden Tag so ein kleines bisschen mehr die Kontrolle. Und so ähnlich gab es das auch schon mal in der Geschichte der DDR. Zum Beispiel beim Volksaufstand vom 17. Juni 1953. Da sind schon mal über 1 Million Menschen in der gesamten DDR auf die Straße gegangen und haben freie Wahlen gefordert. Damals war das so, dass der Aufstand von der Volkspolizei und sowjetischen Panzern brutal niedergeschlagen wurde. Es gab da auch über 35 Tote. Die Niederschlagung des Volksaufstands war ein Trauma für die Menschen dort, weil sie haben am eigenen Leib erfahren, wenn sie sich gegen das Regime auflehnen, dann wird das Regime zurückschlagen. Falls ihr mehr über den Volksaufstand wissen wollt, es gibt bei Terra X History eine dreiteilige Serie dazu. Findet ihr in den Shownotes, könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Zurück ins Jahr 89. Da gehen also 36 Jahre nach dem Volksaufstand die Menschen wieder auf die Straße. Die Montagsdemonstration in Leipzig, von der Angela gesprochen hat, die vom 2. Oktober 89, das war die größte Demonstration in der DDR seit dem 17. Juni 53. Das ist schon ganz schön heftig, wie lange die Menschen sich nicht mehr getraut haben zu protestieren, oder? Janine, kannst du mal einordnen, in welcher politischen Situation sich die DDR im Oktober 89 befindet?
Es ist gut, dass du den 17. Juni 1953 angesprochen hast, Flo. Da können wir nämlich ansetzen, um zu verstehen, wie es um die DDR im Oktober 1989 steht. Also, schon 1953 waren die Menschen in der DDR extrem unzufrieden. Mit der Politik, mit dem Staatssystem, mit der wirtschaftlichen Situation. Die Menschen wollten Freiheit, aber das DDR-Regime hat harte Kante gezeigt und stattdessen die Diktatur immer weiter ausgebaut. 1961 wurde dann sogar eine Mauer durch Berlin gezogen, aber die DDR hat auch versucht, den Menschen Zugeständnisse zu machen. 1971 zum Beispiel, als Erich Honecker an die Macht kam, gab es einige Reformen. Zum Beispiel wurden die Löhne und Renten angehoben, Lebensmittelpreise wurden stärker subventioniert und damit billiger und ein Wohnungsbauprogramm wird gestartet.
Ja, das klingt ja erstmal schon danach, dass die Führung in der DDR versucht, den Menschen das Leben irgendwie zu erleichtern. Hat das denn geklappt?
Nicht so wirklich, denn die DDR macht Schulden und es gibt ja doch noch einen Mangel an vielen Sachen, an Luxusgütern zum Beispiel, die nicht subventioniert wurden und extrem teuer waren teilweise. Und Kritik durfte man daran auch nicht üben, ohne am Ende Gefahr zu laufen, verhaftet zu werden. In den 1980er Jahren vor allem steigt deswegen die Zahl der Menschen, die aus der DDR raus wollen, immer weiter an. Und gleichzeitig, und das ist interessant, organisiert sich auch der zivile Widerstand. In der DDR bilden sich zum Beispiel unter dem Dach der Kirchen viele Bürgerrechtsgruppen, die mehr demokratische Freiheiten fordern und gerade im Sommer und Herbst 1989 das auch immer offener tun.
Und ein Teil dieser Gruppen ist auch Angela. Hier ist noch ein Tagebucheintrag von ihr vom September 89 und der zeigt, welche Dimensionen die Fluchtwelle angenommen hat.
Montag früh, 11. September, Erfurt, Tagebucheintrag. Eben habe ich im Radio die Nachrichten gehört. Seit dieser Nacht hat Ungarn die Grenzen für die DDR-Bürger in den Westen geöffnet. Etwa 60.000 sind in Ungarn und davon sind heute Nacht etwa 10.000 in den Westen geflüchtet. Die Grenze bleibt weiterhin offen. Zum ersten Mal hatte ich wirklich das Gefühl, auf einem sinkenden Schiff zu sein, als ich das eben hörte.
Boah, ich kann mir dieses Gefühl gar nicht vorstellen. Also das Gefühl, mein eigenes Land zerbröselt gerade. Und gleichzeitig höre ich aber auch raus, den Menschen ging es einfach nur um Freiheit. Und naja, da kannst du als Diktatur natürlich die Leute bestechen, wie du willst, mit Geld oder mit anderen Benefits. Wenn man in seinem eigenen Land eingesperrt ist, dann nützt das ja gar nichts. 1989. Ich weiß, ich habe das jetzt schon sehr oft gesagt, aber dieses Jahr ist auch echt ein mega wichtiges Jahr für die gesamte deutsche Geschichte. Hier sind unglaublich viele Menschen für ihre Freiheit auf die Straße gegangen und wir haben ja auch schon gehört, auch Angela will was tun. Sie will aktiv werden. Ich bin gespannt, für welchen Weg sie sich entscheidet.
Angela sitzt auf dem Fenstersims. Das Fenster steht offen, ihr Tagebuch hält sie in der Hand. Sie hält kurz inne, bevor sie weiterschreibt. Sie hat eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, die ihr Leben in den nächsten Tagen verändern wird. Und vielleicht nicht nur ihres, sondern auch das Leben von vielen anderen, die es ihr gleich tun. Wird das gut gehen? Angela setzt ihren Stift an. Dienstag, 3. Oktober 1989. Berlin, Abend. Tagebucheintrag. Ab morgen werde ich in die Gethsemane-Kirche ziehen und in den Hungerstreik gehen. Ich werde also auf einmal mein Leben aus der Bahn nehmen. Das wird mir sicher viele persönliche Erfahrungen bringen. Ich hoffe aber auch auf einen Sinn für das Ganze. Dazu muss dann Solidarität gehören. Jetzt ist es wichtig, das Richtige zu tun. Erleichtert legt sie ihr Tagebuch zur Seite. Es ist befreiend für Angela, solche Entscheidungen im Tagebuch festzuhalten. Sie weiß jetzt, was zu tun ist. Es gibt kein Zurück mehr. Vor einigen Jahren hat sie das erste Mal vom Hungerfasten gelesen. Das ist eine Form des zivilen Ungehorsams. Also eine Möglichkeit, ohne Gewalt seinen Protest zu zeigen. Mahatma Gandhi hat das schon gemacht. Und genau das will Angela auch machen. Der Hungerstreik ist für sie aber auch noch etwas anderes, nämlich eine Form des Fastens. Und Fasten, das kennt sie nicht nur von Gandhi, sondern auch aus der Kirche. Als spirituelle Methode, um Frieden in sich selbst zu finden. Und warum soll das nicht auch helfen, Frieden in die Welt zu tragen? Mittwoch, 4. Oktober 89, Berlin, Tagebucheintrag. Der Tag beginnt. Es ist 9 Uhr morgens. Ich habe die Wohnung aufgeräumt und die Sachen und den Rucksack zurechtgelegt. Ich habe versucht, in ein paar Stichpunkten meine Gründe für die Fastenaktion schriftlich zu fixieren. Fastenaktion. Ein konkretes Angebot zum aktiven, gewaltfreien Widerstand. Ich faste, um mich zu besinnen und mein Leben durch Stille, Enthaltsamkeit und Gebet neu auszurichten. Ich faste, um mich reinigen zu lassen von Angst und Resignation, Hass und Gewalt, Ungeduld und Sensationslust. Ich faste,
weil ich keine andere Ausdrucksmöglichkeit für meinen Protest sehe gegen die Art und Weise, mit der unsere Politiker ungerührt den Schein aufrechterhalten und den 40. Jahrestag der DDR als ihren Sieg feiern. Ich faste, weil ich im Gegensatz zu unseren staatlichen Medien betroffen bin über die große Zahl der Menschen, die unser Land verlassen. Ich faste, um in Solidarität zu leben mit allen Menschen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen und deswegen leiden müssen und verfolgt werden. Herr, mein Gott, segne mein Tun. Lass mich bewahrt sein vor Sünde. Hilf, dass ich nicht missbraucht werde, und stärke mich in meiner Geduld.
Und ich bin dann sozusagen in die Kirche gebracht worden und mein Fastenaufruf ist so 100-fach kopiert worden.
Wow, so viel Radikalität habe ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Angela will in den Hungerstreik treten. Das ist schon krass. Wobei sie nennt es natürlich Fasten. Die Gethsemane-Kirche, in die sie dafür ziehen will. Das ist eine evangelische Kirche in Berlin im Stadtteil Prenzlauer Berg in der Nähe der Schönhauser Allee. Und die wurde im 19. Jahrhundert gebaut und ist vor allem im Zuge der friedlichen Revolution 89 bekannt geworden. Übrigens, Hungerstreik spielt ja auch bei anderen Protestaktionen immer wieder eine Rolle. Zum Beispiel bei den Klimademonstrationen, vielleicht erinnert ihr euch noch, im Sommer 21, da sind AktivistInnen der letzten Generation in den Hungerstreik getreten, um ein Gespräch mit den drei damaligen KanzlerkandidatInnen Laschet, Scholz und Baerbock zu fordern. Und auch in anderen Beispielen aus der Geschichte wurde der Hungerstreik immer wieder eingesetzt, um Druck zu machen. Das nennt sich dann passiver Widerstand. Angela hat ja erzählt, dass sie von Mahatma Gandhi inspiriert wurde. Und Gandhi selbst hat dieses Mittel in der indischen Unabhängigkeitsbewegung benutzt, um politische Ziele zu erreichen und um Gewaltfreiheit zu fordern. Der Hungerstreik, den er 1922 durchgeführt hat, hat 21 Tage gedauert. Obwohl, eigentlich müsste ich auch an dieser Stelle sagen, er hat 21 Tage lang gefastet. Er hat seine Aktion nämlich selbst nicht Hungerstreik genannt. Und das betont Angela ja auch immer wieder, auch in ihrem Tagebuch, dass ihr wichtig ist, es handelt sich hier um eine friedliche Aktion. Und die ist eben inspiriert von Gandhi. Und letztes Beispiel, vielleicht ganz berühmte Hungerstreikende, sind auch die Suffragetten. Das waren die Frauen, die sich vor allem in Großbritannien Anfang des 20. Jahrhunderts für mehr Frauenrechte eingesetzt haben und vor allem eben für das Wahlrecht. Angela nutzt mit ihrem Hungerstreik im Oktober 89 also ein Mittel für friedlichen Protest, bei dem niemand anderes verletzt wird und das schon viele, viele Menschen vor ihr genutzt haben und damit auch teilweise ziemlich erfolgreich öffentlich auf ihre Forderungen aufmerksam machen konnten. Ob Angela damit Erfolg hatte, das hört ihr in den nächsten zwei Folgen und auch, wie und warum Angela überhaupt dazu gekommen ist, sich gegen das Regime aufzulehnen und was das mit ihrer Kindheit und Jugend zu tun hat. Also seid gespannt, hört euch auf jeden Fall die nächsten Folgen an, empfehlt uns weiter, gebt uns eine gute Bewertung, wir freuen uns. Young and Free – True Stories übers Jungsein in der DDR und heute. Ein Podcast der Kooperative Berlin, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Bundesprogramm Jugend erinnert und unterstützt von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.